Ja, wenn ich trinke, trinke ich. Und das kann natürlich, ja, es können 5 Bier sein plus 5 Whisky Cola und dann noch eine Flasche Rotwein. Ich finde es aber mittlerweile auch anstrengend und denke mir mal, Nino, das nächste Mal bitte. Mhm. Aber wenn ich einmal so in Fahrt bin, wenn der Zug einmal rollt, ist es schwierig.
Nino D'Angelo und die Abstürze. Das ist immer noch ein Thema, weil der Jenseits von Edenstar es ab und zu krachen lassen will oder krachen lassen muss. In unserem Gespräch hat Nino D'Angelo jedenfalls kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat eigene Fehler eingeräumt, die seiner Karriere schwer geschadet haben. Er hat aber auch erzählt, wie sehr es ihn trifft, wenn die Menschen vorschnell über ihn urteilen, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Im Promi-Talk erzählt er sie. Und nach unserem Gespräch habe ich so manches Vorurteil über Nino D'Angelo genussvoll in die Tonne gekloppt.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nino, herzlich willkommen bei mir. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich auch.
Ich freue mich auch deshalb, weil eigentlich habe ich gedacht, dich nochmal als aktiven Sänger hier bei mir zu haben, die Chancen stehen schlecht, weil du letztes Jahr, glaube ich, gesagt hast, ja, das war's, ich höre auf, ich habe genug, gar nicht im Bösen, aber es reicht. Zum Glück nochmal der Stimmungsumschwung. Wann und wo kam der denn?
Wenn ich ganz ehrlich bin, kam der, als ich dann gesehen habe, wer alles aufhören möchte. Also es ging dann schon mal los mit Jürgen Drews, dann kam auf einmal Vicky Leandros und dann kam noch, weiß nicht wer noch alles. Und dann habe ich gedacht, echt, also ich dachte mir, Moment.
Einer muss auch weitermachen.
Ja, ich sage, ich kann doch nicht Howard Carpendale und Roland Kaiser jetzt hier alleine lassen.
Ja.
dann habe ich einfach diese Abschieds Zeremonien gesehen, also gerade bei Jürgen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das will ich eigentlich nicht haben. Das will ich nicht haben. Weil dann fingen auch schon die ersten Fernsehsender an zu fragen, ja, können wir dann die Abschiedsmelodie spielen? Ja, so ungefähr. Und dann habe ich mir das ganz schnell wieder anders überlegt. Zumal ich eigentlich unheimlich Lust habe, weiterzumachen, gerade jetzt, wo es eigentlich so gut läuft. Ich dachte mir, mach's wie der Nico Rosberg, gleich aufhören am Höhepunkt. Obwohl, es ist ja noch gar nicht der Höhepunkt. Ich habe ja gesagt, wenn ich eins werde, dann höre ich vielleicht danach auf.
Okay.
Und das haben wir ja Gott sei Dank nicht geschafft bei diesem Album.
War Platz 2, dann muss ich sagen, ne? Gesegnet und verflucht, ja. 2021. Da war Nino D'Angelo plötzlich wieder da.
Auf einmal,
und wie?
Ja.
Goldstatus. Platz 2.
Ja, wie ein Komet, ja.
Und da hättest du natürlich sagen können, komm, jetzt habe ich es allen nochmal gezeigt.
Hätte ich machen können,
ciao.
Aber leider ist es so, dass es mir unheimlich Spaß macht, meine neuen Werke, meine Musik und auch dieses Rockige auf der Bühne zu singen und jetzt, ja, und bald auch mit Band und so. Da freue ich mich total drauf. Ich wollte ja, ich glaube nicht, dass es bei einer Tour bleibt. Also wenn wir einmal loslegen, ich meine, ich muss auch gucken, wie ich das so hinkriege in meinem hohen Alter. Aber ja, die anderen schaffen es ja auch. Ja, wenn ich sehe, was Roland Kaiser für Konzerte, wie viele Konzerte der abliefert. Oder unsere internationalen Musiker, Elton John, guck dir mal an, wie lang der jetzt schon auf Tour ist. Also und der ist ja nun deutlich älter als ich. Also die Musik oder beziehungsweise auf der Bühne zu stehen, gibt einem natürlich immer diesen Adrenalinkick. Also da willst du ja gar nicht mehr aufhören. Das ist nur vorher die Angst halt. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Schiss gehabt, als ich gesagt habe, ich höre lieber auf. Aber ich glaube nicht. Ich mache einfach weiter, solange die Stimme ja brachial gut ist und so kraftvoll ist, wie sie nach wie vor ist. Und solange mir das wirklich Spaß macht und die Leute meine Songs feiern, solange mache ich weiter.
Wir können es ja ein bisschen sortieren. Zum einen war ich total überrascht, dass das jetzt dann wirklich die erste Tour wird, die du, also mit Band, du als der Headliner mit eigener Band,
ja,
und dann glaube ich 9 oder 10 Termine, das gab's
elf Termine,
das gab's tatsächlich noch nie, dass du?
Nein, es gab in den 80er Jahren irgendwann mal nachdem ich mit dem Harald Steinhauer damals, 86 glaube ich war das, habe ich ein Album gemacht, das ein bisschen rockiger war als das, was man vorher kannte, aber trotzdem schweinekommerziell alles. Und da gab's dann einen Song, der hieß Doch Tränen wirst du niemals sehen. Ja. Und ich mit Gitarre, obwohl ich gar keine Gitarre spielen kann, also ich gerade mal so ein paar Akkorde halt, aber ich dachte, Lederjacke, Gitarre, passt es dazu. Aber das hat nicht gereicht, um Hallen zu füllen. Also wir hatten ein paar Konzerte, so 8 Stück, mal in ganz kleinen Hallen, so in Limburg, glaube ich, war mal eins, was ich gespielt habe. Aber die waren so schlecht besucht, 200-300 Leute oder 400 Leute. Und dann haben wir gesagt, komm, vergiss es. Haben wir dann nach 2 Konzerten haben wir die ganze Tour gecancelt. Das war nicht das Gelbe vom Ei. Und das war, obwohl die Truppe und so, die Jungs, die ich damals, meine Band damals, waren alles Freunde von mir auch. Das war schon eine geile Zeit. Also die, aber leider ist das, hat sich das wirtschaftlich überhaupt nicht rentiert, so dass wir es abbrechen mussten. Und dann habe ich auch die Finger weggelassen davon. Klar. Ist ja klar, man verbrennt sich und dann denkt man, und das haben natürlich auch die anderen Veranstalter gesehen und haben gesagt, nee, Nino D'Angelo auf Tour bringt gar nichts. Ich hatte auch jetzt Schwierigkeiten teilweise, dass örtliche Veranstalter gesagt haben, ach, was soll das denn, der verkauft vielleicht 300 Karten und dann war's das. Aber die beißen sich jetzt in ihren Allerwertesten, weil wir sind mittlerweile bei, gerade dort an dem Ort, ich glaube es war München oder so, da haben wir das Dreifache jetzt mittlerweile schon weg und ich bin zuversichtlich, dass die ganze Tour auch sehr, sehr gut besucht sein wird.
Aber ist es so, dass der Name Nino D'Angelo da einfach ein bisschen Schaden genommen hat in den letzten Jahren, gerade was live betrifft, dass die da erstmal vorsichtig waren? Oder ist es generell gerade die Vorsicht, ich meine, viele leiden, das ist noch so die Nach-Corona-Zeit, das Geld sitzt einfach nicht mehr so locker, auch bei den Leuten, viele spüren es
und also die diese Vorsicht der Veranstalter, die ist die hat sich schon in den 80ern, 90ern und später halt noch aufgebaut. Jetzt verkaufe ich irgendwie so viel wie in den letzten 30 Jahren die ganzen Alben zusammen. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Also es war, also da, wo ich jetzt wieder bin, da hätte niemand auch nur 10 Cent drauf gesetzt. Also ich habe da wirklich dran geglaubt und hab's irgendwie auch mit muss ich sagen, mit Hilfe von Chris Harms, der ja den Sound kreiert hat, der mich irgendwann angerufen hat, 2020, beziehungsweise mit dem ich in Kontakt gekommen bin und er gesagt hat, Mensch, was machst du denn? Ich sag, eigentlich nicht viel. Ich habe halt keine Lust, nochmal ein Schlageralbum zu machen nach dem letzten Schlageralbum oder Schlager-Pop-Album 2017, was auch, also echt auch nicht fantastisch gelaufen ist, eher das Gegenteil. Fantastisch schlecht eigentlich. Und dem habe ich natürlich auch zu verdanken, der eben halt mit seiner Dark Metal Attitüde da ankam. Ich habe mir ja vorher Sachen angehört, habe gesagt, Mensch, das, was du da bei Joachim Witt gemacht hast, finde ich total geil. So einen Sound könnte ich mir für mich auch vorstellen. Und so ist dann halt Gesegnet und Verflucht entstanden.
Hat er dich dann da auch gleich gesehen oder hat er gesagt, so, Nino, jetzt komm, mach mal ein bisschen, mach nochmal das Weiche, das Softe.
Nein. Oder hat er dich gleich? Ich hab am Telefon ihm dann schon gesagt, ich sag alles, nur kein Schlager. Ja, und er sagt, da brauchst du dir bei mir keine Sorgen machen. Sag ich, okay. Und er sagt, komm einfach mal nach Hamburg zu uns ins Studio, in dein altes Studio, wo du Jenseits von Eden aufgenommen hast, weil da arbeitet er, im alten Chamäleon-Studio. Und dann sagt er, bring einfach mal 2, 3 Ideen mit, die du dir so vorstellen kannst. Und dann hatte ich eben einen Vers und Pre-Chorus von Gesegnet und Verflucht. Ich hatte schon so 2/3 des Songs und habe gesagt, hier, lass ich dir hier, mach, bastel mal. Zeile soll heißen Gesegnet und Verflucht. Und dann hat er wirklich eine Sternstunde anscheinend gehabt. Schickt mir nach 2 Wochen das Ding und ich habe den Raffmix gehört. Ich habe gedacht, mein Gott, wow. So kann's noch mal was werden. Und dann habe ich sofort nach diesem Titel, weil wir produzieren ja alles selber. Ich hatte bis dahin ja keine Plattenfirma, mit der ich gerne zusammengearbeitet hätte oder mit der ich zusammengearbeitet habe, habe dann angefangen aufgrund dieses Songs alleine und ich glaube, da war noch einer dabei, noch ein Song. Und aufgrund dieser beiden Songs habe ich mir dann bei der Sony quasi einen Bandübernahmevertrag organisiert, weil da jemand ist als Geschäftsführer, den ich kenne. Ich habe mit ihm mal ein Projekt gehabt, das hieß Meisterwerke. Und das war auch sehr interessant für mich, aber es ist leider auch nicht gelaufen so richtig. Und aufgrund dieser beiden Songs habe ich dann gesagt, ich möchte ein ganzes Album haben. Und dann hat Chris gesagt, okay, dann schreib mal noch 10, 12 Titel. Habe ich dann gemacht. Damals war es mitten in der Pandemie. Und Zeit hatte ich genug, ja, und habe mich echt im Studio eingesperrt und habe die Songs aus mir rausgeprügelt. Und ich muss sagen, da waren auch ganz, ganz viele Ideen dabei, die ich auf DAT-Kassette noch hatte, die teilweise aus 92 stammen. Mhm. Ne? Aber die habe ich dann fertig gemacht. Ich hatte einfach die Zeit und die Muße, das jetzt fertig zu machen. Auch wahrscheinlich so ein bisschen angetrieben von dem Ergebnis von Gesegnet und Verflucht. Ja. Also ich war total, ja, ich war hin und weg und habe auf einmal dran geglaubt, dass ich, eigentlich habe ich es erfolgsmäßig, habe ich da nicht irgendwie so viele Hoffnungen reingestellt. Aber für mich selber, ich hab gesagt, ey, jetzt machst du für dich selber mal ein Album. Und egal, ob das jetzt richtig viel verkauft oder nicht, aber du hast dann endlich mal was gemacht, wo dir keiner reingequatscht hat. Niemand.
Was dir selber richtig gut gefällt.
Ja, und was mir selber richtig gut gefällt. Und da hat auch keiner reingequatscht. Mhm. Niemand.
Du hast vorher gesagt, das fand ich ganz interessant, du hast immer dran geglaubt, dass nochmal was kommt, dass du nochmal, ne, dass du nochmal dich bemerkbar machst in der Branche. Ja. Andererseits war es auch so, dass du eigentlich, das hast du selber auch mal gesagt, ich zitiere dich, weil sonst sind solche Sachen natürlich auch nicht so schön, dass es eigentlich immer nur bergab ging. Mhm. Nicht jetzt in Riesen, Holterdiepolter, aber,
ja, aber so langsam, Schritt, langsam aber Schritt, sicher.
Langsam
ja,
aber sicher. Genau. Trotzdem den Glauben nie verloren.
Nun ja, ab und zu mal hängt man schon durch, ne? Und aber ich bin jemand, der sich Gott sei Dank immer wieder schafft, sich zu motivieren. Und ja, der Glaube hatte manchmal eine kleine Pause und dann war er aber wieder da. Also ich bin so, ja, ich ziehe mich einfach da raus. Und es kann auch, natürlich hat es auch mit Sicherheit mit meiner Frau zu tun, die ich seit 5 Jahren kenne, die auch so jemand ist, die halt voll hinter mir steht. Und ja, wie soll ich sagen, die so wie so ein Fels in der Brandung ist und wo die mir auch so ein gewisses Fundament dann nochmal gegeben hat und auch den Rückhalt. Und die sowieso auf Rockmusik steht, ja, total.
Und, hat die nicht damals, als sie dich kennengelernt, gesagt, Nino D'Angelo ist denn nicht schon lange tot?
Genau, das war so geil. Ja, ich habe gesagt, warum haben wir sie noch früher kennengelernt? Ja, weil ich gedacht habe, du wärst schon lange tot, ja. Auch gut. Und weil ich nicht auch zu Schlagerkonzerten gehe, ja, das war das andere. Aber deshalb, ich habe mich kaputt gelacht, ja. Aber ja, aber wie gesagt, ich habe an mich geglaubt und sie hat mir echt auch diesen Halt gegeben, hat gesagt, Mensch, kram mal, ich habe ja dann Sachen vorgespielt aus meiner Kiste, wo da irgendwie 500, 600 Songs drin liegen. Mhm. Ich habe gesagt, guck mal, weil sie sagt, warum machst du eigentlich nicht keine Rockmusik und so weiter. Ich sage, habe ich alles probiert, habe immer in die Schnauze bekommen. Mhm. Keiner wollte das. Und solange ich unter Vertrag war, ich sage, jetzt habe ich keinen Vertrag, jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will. Und ja, und sie hat mich dabei sehr unterstützt.
Die Musik war immer deine Chance, dich wieder rauszuziehen, einerseits. Andererseits hat sie dich aber manchmal, glaube ich, auch gerade runtergezogen ins Dunkel. Mhm. Da gab es dann die Suchtproblematik und den Alkohol. Hat Simone nicht vielleicht dir manchmal auch gesagt, lass es mit der Musik, wir wohnen jetzt schön im Allgäu auf dem Pferdehof, kehr dem Ganzen den Rücken, damit du nicht wieder in die Abgründe gucken musst?
Mhm. Du wirst lachen, aber das hat sie tatsächlich gesagt. Sie sagt, wenn es nicht klappt, wir können doch super leben, dann machen wir halt, keine Ahnung. Ich habe auch schon überlegt, ob ich eine Pizzeria oder eine Pianobar aufmache. Ja. Das wäre auch mit Sicherheit eine Sache, die man sich verwirklichen kann und wo man auch genug Geld verdient, um zu leben. Ne? Also sie sagt, man muss sich den... Ich meine, sie kannte das Business ja so jetzt nicht, wie sie es jetzt kennenlernt quasi. Ne? Also die flucht manchmal schon. Mhm. Weil es ist kein einfaches Geschäft, ne? Und man muss da schon die Ellbogen ausfahren und es ist ein schweres Geschäft und manchmal denkt sie, warum tust du dir das an? Ja, sagt sie.
Schweres Geschäft, wovon reden wir da, dass es ein bisschen verlogen ist, dass man sich nicht an das hält, was vielleicht vordergründig mal so in den Raum gestellt wurde? Oder was sind da so die wichtigsten Punkte?
Showbusiness ist halt viel Show. Ne? Also, das ist so. Und wenn man so wenn man weiß, was hinter den Kulissen abgeht und ja, es ist halt auch viel Neid untereinander, das ist einfach so. Ich bin ja echt ein Mensch, der überhaupt nicht neidisch ist und jedem alles gönnt, außer wenn ich gerade mit im Rennen bin, dann möchte ich selber gewinnen, ja. Aber, gut,
das ist Ehrgeiz.
Aber das ist ja klar, das ist der Ehrgeiz. Ja. Ja, aber es gibt halt, ja, es wird viel geredet, gemacht und getan. Und ich meine, wenn nicht ich, wer sonst soll darüber Bescheid wissen? Ja. Ich meine, ich war echt ganz oben, ich war ganz unten, dann wieder halb oben, dann wieder ganz unten und so weiter und so fort. Ich weiß schon, wovon ich rede. Und ich weiß auch, was die Leute von mir über mich geredet haben, bevor ich wieder so erfolgreich wurde. Und es ist schon traurig manchmal, ne? Also wie man so abgestempelt wird als Loser oder als One-Hit-Wonder oder so, ist absoluter Blödsinn. Ich bin seit 43 Jahren in dem Geschäft und ich habe nie was anderes gemacht. Ne?
Kommen jetzt, da der Erfolg zurück ist, plötzlich Leute wieder an, die dich vielleicht lange, lange auf der Straße nicht mehr gegrüßt haben?
Es tun sich sehr viele, viele Löcher auf, wo auf einmal Leute rauskommen. Ich habe schon gedacht, ja, es ist so. Es ist einfach so, wenn du wieder erfolgreich bist, dann sind auch wieder mehr Leute da, die dich gut finden. Das ist halt einfach so.
Die immer an mich geglaubt haben.
Klar. Und die auch jetzt wieder Geschäfte mit dir machen wollen. Und es ist einfach so. Ich bin da auch gar nicht böse, es ist halt so. Der Mensch scheint so zu sein und ja, du bist halt immer so viel wert wie dein letzter Erfolg. Das ist es leider. Ne? Es gibt ganz wenige Menschen, die dich einfach so nehmen, wie du bist. Und denen es egal ist, ob du erfolgreich bist oder nicht. Die lieben dich so, wie du bist und Feierabend.
Du schaust ja auf deinem Album von Ewigkeit zu Ewigkeit auch so ein bisschen zurück in die Abgründe. Das ist ganz interessant, wie du das da musikalisch verarbeitet hast. War denn ein Grund, dass es lange Zeit eher bergab ging, der, dass du zu wenig Einfluss genommen hast auf das, was mit dir gemacht wurde und was du auch machen durftest?
Mhm. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, warum ich auch nicht mehr erfolgreich war. Ich hätte das Ruder schon viel früher oder die Zügel, sagen wir mal, in die Hand nehmen müssen, weil ich glaube, dass ich man hat echt lange Zeit versucht, immer ein neues Jenseits von Eden zu finden, ja, diesen Song zu toppen und da gab's Sachen, also das ist, und ich habe ja ganz viele, ich weiß nicht, wie viel Managements ich hatte, aber bestimmt über 5, 6 oder 7, wenn es nicht sogar 8 gewesen sind. Und die haben alle, und es waren echt auch gute Leute, die sehr großen Erfolg hatten mit anderen Künstlern, aber irgendwie hatten die nicht das richtige Händchen oder nicht den Mut einfach mit Nino, mit dieser Stimme, die außergewöhnlich ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ein Geschenk Gottes, was ich da bekommen habe, aber die mit dem einfach mal ein Risiko gehen wollten. Die haben alle gedacht, oh, mit Schlager verdienen wir jedes Jahr so und so viel. Da haben wir wenigstens, auch wenn die Platten nicht laufen, egal, aber Auftritte können wir genügend machen. Was das in mir macht oder was das mit mir gemacht hat, das war denen egal. Da ging es nur um Umsatz. Ein Manager ist beteiligt, der will seine Provisionen sehen und dann wird dir halt die Hütte voll gebucht, ob du das machen willst oder nicht. Ich meine, daran sind schon sehr, sehr viele Künstler zerbrochen. Und ich habe dann immer die Reißleine gezogen. Ich habe gesagt, Leute, so geht's nicht. Aber du hast halt auch Verträge, in denen auch dann drin steht. Ich weiß noch, der letzte Vertrag 2016, da stand drin, der Künstler verpflichtet sich, Produktionen im Rahmen des deutschen kommerziellen Schlagers irgendwie abzuliefern. Ja, deutscher kommerzieller Schlager. Und gut, dann habe ich natürlich das so weit ausgedehnt wie möglich. Ich habe eigentlich eine tolle Platte gemacht. Eine Liebe für immer hieß das Album, habe ich zusammen mit meinem Freund und Co-Autoren und Produzenten Lalo in Hamburg, Lalo Titenkov, der sehr viel gemacht hat für Bohlen früher und der auch hier Katterfeld und so, die ganzen Arrangements, ein ganz, ganz toller Junge. Und da habe ich gesagt, Lalo, lass uns das mal machen. Das war auch toll, aber die haben es halt nicht geschafft, mich dann irgendwie erfolgreich zu machen damit. Und ich war dann auch danach ziemlich enttäuscht und auch am Ende und wollte da eigentlich gar nichts mehr machen. Mhm. Aber vielleicht muss es einfach so weit kommen, dass keine Verträge mehr gibt, dass es überhaupt keine Bindungen mehr gibt.
Die Freiheit da
ist. Die Freiheit da ist, kein Management, kein gar nichts, keiner erzählt dir, wie es besser geht oder so weiter, weil ich meine, ich bin so lange im Geschäft und ich habe so viel erlebt und ich weiß schon, wie es geht. Also das ist und ich meine, ich muss auch echt sagen, durch Simone habe ich auch ein bisschen irgendwie, sie hat gesagt, scheiß doch drauf, wir machen das jetzt und was willst du, was hast du zu verlieren? Und ich habe gesagt, eigentlich gar nichts. Mhm. Ich kann eigentlich nur gewinnen. Und wenn ich nur für mich selber gewinne, dass ich meinen Seelenfrieden habe und sagen kann, jetzt hast du endlich mal was gemacht, wo dir keiner reingequatscht hat. Und jetzt kannst du, wenn es floppt, nur dir alleine die Schuld geben. Und das war ein geiles Gefühl. Mhm. Ne? Das war ein geiles Gefühl, weil ich kann mir jetzt für den Erfolg auch die Schuld geben.
Genau. Ja. Jetzt haben wir gerade gesagt, die Leute sind nicht richtig mit dir umgegangen im Management und in der Branche. Du hast aber natürlich auch Fehler gemacht.
Natürlich habe ich Fehler gemacht, aber man hätte mich ja mal, man hat diese Fehler toleriert. Mhm. Ja, so nach dem Motto, gib dem mal, was er will, ja, gib dem Geld, damit er zocken kann, gib dem reichlich Alkohol und so weiter, dann hält er seine Schnauze und wir können einfach, ja, dann ist der, das ist ja sowas, so geht man halt mit Leuten um, die Suchtpotenzial haben.
Dann wird das getriggert.
Quasi. Dann wird das getriggert und dann kannst du die Leute halt lenken, steuern und so weiter. Ja, das ist einfach so, ist sehr, sehr gemein, aber es ist so. Also da war jetzt nicht wirklich jemand dabei, der gesagt, hey Nino, pass auf, wir müssen uns mal unterhalten. Mhm. Willst du nochmal richtig erfolgreich sein? Ich habe hier ein Konzept, ich habe hier meinetwegen auch die Macht und die Kohle, um dich wieder ganz nach vorne zu bringen. Schau mal, wie Robbie Williams zum Beispiel, der war ein komplettes Wrack. Mhm. Ich meine, bei dem stand es ja wirklich auf der Kippe, bei mir ja auch schon auf dem Leben. Also Leben, entweder willst du leben oder willst du tot sein. Entweder willst du leben und richtig erfolgreich nochmal sein oder kein Erfolg und irgendwann tot. Mhm. Und ich meine, wie er das gemacht hat, ne? Ich bin echt begeistert, was der hingelegt hat.
Aber da,
was
mit, man den, aus ihm, mit den richtigen Leuten.
Aber mit den richtigen Leuten. Und ich weiß nie, ob ich die richtigen Leute an der Seite hatte. Also mir schien es eher nicht, ne? Weil sonst hätte man doch viel mehr aus meiner Karriere machen können. Also, du bist ja nicht derjenige alleine, der das alles entscheidet, weil du hast echt, da bin da mehrere Leute, die Plattenfirma ist da, wenn, dann hast du Management, dann hast du den. Und jeder weiß es besser. Und du bist immer hin und her gerissen. Ja? Sollst du dir selber glauben oder glaubst du eher denen? Und dann siehst du dich selber an, du betrachtest dich selbst im Spiegel und denkst, naja Nino, du hast ja auch nicht alles richtig gemacht, vielleicht haben sie ja doch recht. Und dann ziehst du halt zurück. Ziehst du dich zurück und sagst, ja, lass die machen, vielleicht haben sie ja recht. Nur wenn das jahrelang nicht funktioniert und in die Hose geht, kannst du nicht immer nur dir die Schuld geben, sondern dann musst du echt dann auch mal, vielleicht war das ja auch der Grund, warum ich solche Abstürze und solche Exzesse hatte, weil ich mich selber einfach nicht durchgesetzt habe, weil ich immer zurückgezogen. Ich hab überhaupt kein richtiges Selbstvertrauen. Und das ist wichtig in dem Job.
Ja, nicht nur in dem. Ja. Das ist natürlich generell die Basis fürs Leben und für jeden Erfolg. Welche Rolle hat gespielt, dass der Erfolg mit Jenseits von Eden so wahnsinnig früh kam? Das ist ein junger Bursche. Du warst 19 und dann hast du plötzlich, 2-3 Millionen auf dem Konto und kannst sagen, ich möchte den roten Ferrari und den schwarzen Porsche und gehst erstmal shoppen. Und da ist ja, das sind no limits, keine Grenzen.
Ja, super, aber damit fing es ja schon an. Ja, dass du von heute auf morgen dann, also gut, wir haben ja ein bisschen 2 Jahre schon vorher gearbeitet, das war aber trotzdem, innerhalb von 3 Jahren Nummer 1 zu werden, ist schon brutal als Wahnsinn. Newcomer, ja. Aber da geht es ja dann schon los. Da will jeder nur noch mit dir Geld machen. Und ich weiß, kann mich noch erinnern, ich hatte damals einen Booker, also ein Booking Agency, einen Booking Agent und ein Management. Und die haben sich gegenseitig so, und eine Plattenfirma, die haben sich so bekriegt gegenseitig, weil der Booker dachte, oh, endlich, ich habe einen Star unter Vertrag, jetzt buche ich Auftritte ohne Ende, ja, während Jenseits von Eden natürlich, ich hätte wahrscheinlich 30 Termine im Monat machen können. Aber das Management sagt, nee, halt, die Plattenfirma und wir wollen, dass Nino jetzt nach Skandinavien reist und nach da reist und nach Italien und nach Frankreich, wo ich ja auch 1 Million Scheiben verkauft habe, Jenseits von Eden auf Italienisch, La Valle de Leden. Und dann wurden, da gibt's ja immer die schöne Fernsehklausel in den Verträgen, ja, wenn der Künstler Promotion machen muss für seine Plattenfirma, Fernsehklausel, müssen diese Auftritte abgesagt werden. Was dann zur Folge hatte, dass ich auf einmal so verhasst war, in Deutschland, ist ja klar.
Ja, klar.
Der Nino kommt wieder mal nicht. Ja, dann wurden sogar schon Auftritte einfach angekündigt, ohne Vertrag. Also dagegen bin ich damals auch angegangen in den 80ern. Weil der Nino ja sowieso nicht kommt. Ja, aber die Hütte war voll. Und dann sagte man irgendwann, ja, er hat wieder abgesagt, wie immer. Ja, so, also da hatte ich dann ein ganz schlechtes Image und ich habe sehr viel Geld dadurch auch verloren,
ja.
Weil ich habe während meines wirklich Zenits mit Jenseits von Eden, ich habe, glaube ich, überhaupt keine Auftritte gemacht, so gut wie gar keine. Mhm. Ja, wo ich hätte richtig viel Geld verdient. Und dann kam noch die Bundeswehr, da muss ich auch noch.
Ja. Hast du das damals verstanden, was da mit dir gemacht wurde? Oder hast du das jetzt so im Nachhinein irgendwie entschlüsselt, nee. An welchen Fäden du da hingst?
Nee, ich habe es damals schon verstanden, aber dann wurde ich als undankbar abgestempelt und ja, wir haben dich groß gemacht und so. Aber wer hat mich groß gemacht? Ich habe mich doch selber groß gemacht. Das ist, ich wurde halt dann irgendwie als undankbar hingestellt, ist doch ganz klar. Ist doch dann auch ganz einfach zu sagen, ja, jetzt hat er Nummer eins, jetzt flippt er total aus, jetzt verliert er die Bodenhaftung. Das ist immer so das Typische, was dann kommt als, das sind aber alles nur Schutzbehauptungen, ja. Das kommt halt dann angeflogen und die meisten glauben das halt dann auch, ne.
Ich habe ja unterstützt.
Ich wollte gerade sagen,
man kann ja die
Ferrari
Bilder.
Mit Ferrari und genau. Mit dem Porsche.
Man kann die Bilder dazu ja dann auch.
Ah ja, klar, dazustellen. Dumm gelaufen. Ja,
der Junge, der dann halt einfach Gas
gibt. Und dann kamen die Partys und Alkohol und was weiß ich dazwischen. Ja, natürlich. War leicht zu glauben.
Ja.
Ja, und aber es war nicht wirklich so. Ich meine, was ich mir selber wirklich vorwerfen muss, ist, dass ich es hab laufen lassen. Mhm. Ja, ich war einfach zu gemütlich. Ich habe mich auf meinen Lorbeeren ausgeruht. Da hatte genug Geld auf dem Konto. Ich hatte ja eine Stimme, die toll war. Ich habe mich überhaupt nicht mehr fortgebildet. Ich habe kein Klavier gelernt, was ich wollte unbedingt, oder Gitarre gelernt. Immer nur so, gerade so, dass ich ein bisschen was spielen kann zu Hause und komponieren kann. Ein bisschen, das damals waren die Anfänge halt. Aber ich war echt faul. Muss ich sagen, und ja, die Quittung dafür war halt, dass ich mich abhängig gemacht habe von vielen, vielen Leuten. Und da muss ich mich nicht wundern, dass es so gelaufen ist. Hätte ich vorher ein bisschen mehr Verstand bewiesen, hätte ich das schon vorher in die richtigen Wege leiten können.
Deshalb die Frage, ob der Erfolg halt einfach zu früh, also mit 19 kann das keiner
überblicken. Ja, viel zu früh. Entweder zu früh war der Erfolg, also für mich war es zu früh, oder du musst wirklich die richtigen Leute um dich herum haben, die dich in die richtigen Schienen aufs richtige Gleis stellen und mit dir halt da noch mehr draus machen. Das hätte man echt machen können, weil ich war auf dem Weg zu internationalem Erfolg. Es hätte halt nur einen Genrewechsel vielleicht gebraucht, irgendwas oder keine Ahnung. Ich habe ja mit so vielen Produzenten in meinem Leben schon gearbeitet. Das hätte man viel früher machen müssen. Ich habe das erst in den 90er Jahren angefangen. Mhm. Ja, ich habe also mit der Maffei Band und so. Ich war mit denen wochenlang im Studio, ja. Und ich habe echt, da habe ich gelernt und habe gemerkt, was ich eigentlich will. Ich bin nach Amerika und habe mit der Michael Jackson Band drei Titel aufgenommen. Hat mich zwar pleite gemacht damals, aber es war die geilste Erfahrung überhaupt. Oder mit Produzenten in England und so. Ich hätte das viel früher machen müssen. Mhm. Ja, nämlich direkt 1984, 85, da hätte ich anfangen müssen und sagen müssen, ey, jetzt gehen wir mal zum Produzenten von John Wade, weil damals Missing You, das war meine Nummer, ja, habe ich gedacht. Und ich hatte auch Kontakt zu der Plattenfirma und sagte, ey Nino, why don't you do something like Missing You, ja, oder so.
Aber das heißt, Nino, wenn man sagt, du hast ja vorher selber so schön gesagt, die Stimme ist ein Gottesgeschenk. Mhm. Damit bist du nicht so gut umgegangen. Also jetzt nicht mit der Stimme, sondern mit diesem Geschenk. Du hättest fleißiger sein müssen, um das dann aktiver in die richtigen Bahnen zu
bringen. Ja, ich war einfach nicht akribisch, nicht fleißig genug, nicht ehrgeizig genug. Aber das liegt aber auch daran, ich muss dir noch eins sagen, mir ist Geld sowas von egal. Ja. Die Antriebsfeder ist bei mir wirklich die Musik. Mhm. Die pusht mich. Und gute Musiker pushen mich. Was soll ich sagen? Aber das hat irgendwie, das hätte mich pushen können, wenn man mir gesagt hätte, hey Nino, pass auf, du kannst jetzt hier, wir treffen uns mit Rod Stewart, so und machen irgendwie, weil die Kontakte hatte ich ja auch. Oder mit Paul Young, mit dem ich ja dauernd im Fernsehen war damals. Ich hatte ja so viele Kontakte, dadurch, dass ich in Frankreich so erfolgreich war. Ich stand mit Fine Young Cannibals auf der Bühne, mit Gazebo, Ryan Paris, mit Raff und so weiter. Mit Raff wollte ich auch irgendwann mal was aufnehmen. Also das war Aber es ist nie dazu gekommen, weil sie immer gesagt haben, ach nee, das bringt doch nichts, was soll das denn und so weiter. Also man hat mir gleich immer wieder die Flügel gestutzt und ich habe es einfach geschehen lassen. Das ist mein eigener Fehler. Ich habe mich, ich habe es geschehen lassen.
Du hast natürlich auch echte Schicksalsschläge hinnehmen müssen, weil wir gerade sprechen über diese Zeit, als du dann so aufgebrochen bist und vielleicht mehr jetzt machen müssen. Ja. Du hast dann mit Anfang 30 Krebs bekommen.
32, genau,
ja. Das darf man nicht vergessen, dass du natürlich tatsächlich um dein Leben kämpfen musstest. Mhm. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, also ich muss sagen, als ich die Diagnose bekommen habe mit 32, dachte ich ja wirklich, oh Gott, das ist jetzt die Quittung für dein, sagen wir mal, unvorsichtiges und ungesundes Leben. Mhm. Es war aber Gott sei Dank gut heilbar und gut behandelt. Also man konnte es gut behandeln und ich war dann irgendwann geheilt von diesem Lymphdrüsenkrebs. Das hatte aber es ging dann aber auch weiter. Ne, wenn du einmal so eine Bestrahlung, so wochenlang und sowas, das macht schon was mit deinem Körper. Mhm. Ne? Es macht einiges an Zellen kaputt, ja, weil man kann die ja nicht hundertprozentig genau treffen. Man trifft auch das Umfeld und macht die guten Zellen auch kaputt. Und die müssen sich alle wieder regenerieren. Das hatte halt, mein Immunsystem hat echt viel mitmachen müssen. Gott sei Dank habe ich so ein starkes, weil sonst hätte ich das nicht überlebt. Weil das, was danach kam, war ja auch nicht von Pappe. So eine Art Blutkrebs, also diese Thrombozytopenie, diese, wo sich Antikörper in deinem Blut bilden, die einfach deine Thrombozyten auffressen. Mhm. Also das war so ziemlich die Schlimmste. Das war viel schlimmer als der Lymphdrüsenkrebs eigentlich. Weil da rennst du wie so ein rohes Ei durch die Gegend und kannst nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen. Also selbst wenn ich eine Sonnenbrille aufgesetzt habe, hatte ich blaue Flecken, hatte ich Hämatome auf der Nase, ja, von den Bügeln. Das war echt brutal. Und vor allen Dingen haben sie mich da auch eben halt auseinandergenommen. Milz raus und all so Sachen. Und dann so eine Art Chemotherapie gemacht, die nicht angeschlagen hat zuerst. Da habe ich auch gedacht, jetzt ist vorbei. Das war 2008.
Und dann später nochmal Herz? Oder war das dazwischen?
Nein, das kam danach. Ja, danach. Und nach dieser ganzen Geschichte mit dieser Thrombozytopenie, die ich dann irgendwie, ob jetzt die Therapie doch noch, nach 3 Monaten sagt man, schlägt die nicht mehr an. Und dann nach 4 Monaten hatte ich auf einmal meine Thrombozyten wieder. Ob das jetzt mein chinesischer Guru war, ich glaube
warst
sehr
du bei
an. Ja. Und Dr. Lu auf Mallorca, der hat mich echt dann, hat mir irgendwelche grausamen Tees zu trinken gegeben, wochenlang. Und hat mich mit Nadeln bespickt und gemacht und getan. Er sagt, ich muss sein Immunsystem aufbauen. Und das hat er geschafft. Mhm. Und auf einmal waren meine Thrombozyten wieder da. Ja, also war schon Wahnsinn. Aber diese Medikamente, die ich da alle bekommen habe, ja, diese Wahnsinnsdosen an Cortison und Valium natürlich gleichzeitig damit. Cortison macht hochgradig aggressiv. Und dann dieses Mittel Rituximab, wo schon viele Leute dran gestorben sind, was die Nervenzellen einfach beeinträchtigt oder kaputt macht. Also Nervenschäden kriegt man davon und so hieß es. Ich habe sehr viele Berichte gelesen, dass es bei vielen so war. Das war heftig, aber dann ging es ja immer noch weiter. Dann hatte ich auf einmal eine Stimmbandlähmung, irgendwie eine Vorstufe zum Kehlkopfkrebs, Leukoplakie. Dann hat man das weggelasert. Dann ging die Stimme über ein Jahr nicht mehr. Ja, 2011, 2012 fing sie langsam wieder. Also ich konnte nur so tief sprechen, sonst gar nichts. Ja, also und dann, ja, das Schlimmste war dann 2016 die Herz-OP. Mhm. Ne, also irgendwie beim Sport. Ich war wieder dabei, mich aus der Tiefe rauszuholen und fang dann an mit Sport und so. Und mein Trainer sagt, Alter, du kippst mir hier irgendwann um. Das so, hör auf, mach nicht mehr weiter. Sagt er, geh mal zum Kardiologen. Und da wollten sie mir dann Stents einsetzen. Haben gesagt, wir müssen Stents einsetzen. Ihre Herzkranzgefäße sind nicht in Ordnung. Und dann war ich bei dem Termin und dann hieß es, nee, halt, stopp. Du stirbst mir, während ich dir die Stents einsetze. Deswegen, ich sag, wie bitte? Sagt er, ja, wir behalten dich hier. Und morgen früh machen wir dich auf und du bekommst Bypässe. Ich sage, was heißt, ihr macht mich auf? Sagt er, ja, wir machen ein Brustbein auf, klappen dich auf und setzen dir Bypässe. Oh, habe ich gedacht, ah, schöne Scheiße, ne? Also das ist irgendwie, sag ich, was die Alternative? Alternative, das war im Mai. Alternative ist plötzlicher Herztod bis zum Ende des Jahres, kann ich dir garantieren, sagt er. Sag ich, okay, dann morgen.
Dann aufmachen.
Bitte aufmachen. Mhm. So. dann hatte ich das, Gott sei Dank, hinter mir.
Dann kommt COPD.
Und dann bekomme ich COPD diagnostiziert im ersten Stadium. Na, da habe ich gedacht, ja super, läuft doch bei mir, ne? Läuft. Also, aber das COPD habe ich gut im Griff.
Hast du da mal Roland Kaiser angerufen? Um dich,
weil nee, ich kenne ja Roland, ich spreche mit Roland über sowas nicht. Ja. Roland und ich sind Freunde. Ich habe noch nie mit ihm über das gesprochen. Mhm. Echt. Wir sprechen über andere Untertitel, wir erzählen uns schmutzige Witze und so lauter Sachen. aber über das reden wir einfach okay. Nicht, weil das ist. Er hat eine Transplantation gemacht, was ich für mich wahrscheinlich. Naja, ich müsste erstmal im Endstadium sein, um das wirklich beurteilen zu können. Jetzt, im ersten Stadium kann man locker sagen, ich will nicht transplantiert werden. Wenn es jetzt nächstes Jahr soweit
die
wäre.
Die letzte Chance wäre.
Die letzte, vielleicht würde ich es dann doch machen, aber da muss er erstmal eine Lunge finden. Also ich hoffe, dass es gar nicht so weit kommt. Ich habe das ganz gut im Griff. Es gibt alternative Methoden, wie man das wenigstens stoppen kann, damit es sich nicht so schnell verschlechtert.
Jetzt mache ich mal kurz den Papa rauchen. Ist noch?
Rauchen, trinken und so. Ja, weißt du, irgendwann stehst du auf morgens, ne?
Ja.
Und sagst dir, ist jetzt genug. Ich lebe jetzt ein gesundes Leben.
Mhm.
Ich hoffe, der Tag kommt bei mir.
Ah, ist noch nicht?
Nee.
Auch nach all dem? Das wäre jetzt nämlich genau die Frage. Man kann ja, ich glaube, dass es da zwei Möglichkeiten gibt zu reagieren. Man kann sagen, ey, ich habe so viel Mist erlebt. Tatsächlich, ich bin jetzt lebe jetzt das gesündeste aller Leben. Oder ich sage, es kann mich von einem Tag auf den anderen hier rausnehmen. Dann lass nochmal genießen.
Also weißt du, ein bisschen Spaß am Leben muss man schon haben im Leben. Also man muss es nicht übertreiben. Ich meine, ich bin jetzt auch, ich werde 60 und ich merke auch, ja, dass wenn ich an einem Tag mal mehr, also ich kann entweder, also bei mir ist es so, entweder trinke ich oder ich trinke gar nicht.
Ja,
ja, wenn ich trinke, trinke ich. Und dann trinke ich so lange, bis ich keine Lust mehr habe zu trinken.
Mhm.
Und das kann natürlich, ja, das kann schon irgendwie mehrere Getränke sein. Also ja. Irgendwie, das kann, weiß ich nicht, können 5 Bier sein plus 5 Whisky Cola und dann noch eine Flasche Rotwein. Und dann, ja, also das ist, aber dann habe ich echt 2 Tage. Das mache ich aber dann nur, wenn ich mal wirklich frei habe oder so. Weil ich dann 2 Tage unbrauchbar bin.
Ja.
Ja. Und ich finde es aber mittlerweile auch anstrengend und denke mir, Nino, das nächste Mal bitte.
Mhm.
Aber wenn ich einmal so in Fahrt bin, wenn der Zug einmal rollt, ist es schwierig. Ne? Also ich würde eher dazu tendieren, gar nicht mehr zu trinken.
Mhm.
Aber das fällt mir leichter, als 2 Bier zu trinken und dann aufzuhören.
Ich glaube, das ist bei allen Suchttypen so. Besser gar nicht. Also
und ich kann, dass ich aufhören kann, das habe ich mir schon oft in meinem Leben bewiesen. Also ich kann auch echt mal ein halbes Jahr nichts trinken. Oder wenn es mir wirklich auf den Senkel geht, ja, oder wenn Wichtiges ansteht, wie so eine Tournee, ja, ich werde mich jetzt auch fit machen für die Tour und weil ich will da wirklich alles geben und ich will die Hütte abreißen und ich will im nächsten Jahr noch eine Tour machen und noch eine am besten. Mhm. Also, und weil ich weiß, dass mir das unheimlich Spaß machen wird und dafür kann ich mich sehr, sehr gut zusammenreißen, weil es, ja, wie soll ich sagen, es ist ja nicht mein, ich muss das nicht haben. Ich mache das meistens, wenn ich frei habe, chillen will. Und ja, dann passiert es halt manchmal, dass man zu viel trinkt. Manchmal bin ich schon nach 4 Bier müde, aber manchmal halt nicht.
Mhm.
Es kommt selten vor, aber manchmal habe ich schon Abstürze.
Interessant ist ja, das ist ja deine Privatsache. Ich nehme mal an, dass Simone da vielleicht mitreden möchte oder auch darf, weil das betrifft dann natürlich auch eure Beziehung. Interessant ist natürlich, wie die Menschen draußen reagieren. Es gab mal, du hast mal gepostet irgendwie, bin gerade im kreativen Prozess, halbe Flasche Whisky getrunken. So, relativ lapidar.
Ja.
Und dann gab es einen Aufschrei. Und wie kann der? Und überhaupt? Ja. Und immer wieder diese Abschnitte. Eine riesige Empörung.
Wahnsinn, ja.
Ist das so ein bisschen halt das Rockstar-Popstar-Ding, dass
Image,
man so beäugt wird?
Oder? Ich denke, ich bin ja, ich habe ja in meinem Buch, das ich zum Album Gesegnet und Verflucht geschrieben habe, also die Autobiografie, die genauso heißt, ja auch schon alles reingeballert, was es reinzuballern gibt in alles von mir. Also es gibt, glaube ich, nichts mehr, was man aufdecken kann. Ja, und dass ich halt
aber stört, also warum?
Mich stört es schon ab und zu, wenn die Leute einen so richtig auf doof abstempeln. Ne? Wenn jemand sagt, ey, trink doch nicht so viel und denk an deine Gesundheit, finde ich das alles gut. ja. Mhm. Obwohl es meine Sache ist, aber ich finde es sehr nett, den Tipp und so, aber wenn man sagt, du Alki und du kriegst doch eh, du bist doch eh, da schreiben ja über Leute, du bist doch sowas von weg vom Fenster und Alki und was weiß ich und so gemeine Sachen halt, mhm. ne? Sauf doch lieber noch einen und keine Ahnung, also richtig gemeine Sachen. Mhm. Ja, das tut mir dann auch weh, ne? Und da raste ich dann, da bin ich einmal so ausgerastet, dass ich sie, diese Leute wüst beschimpft habe. Oder ging's einer schreibt, oder ein Italiener schrieb zum Beispiel mal, er schämt sich, Italiener zu sein. Wegen mir. Also das ist auch, weißt du, das tut mir dann weh, weil es ist einfach nicht gerechtfertigt, ja, so über jemand. Ich würde auch nicht so über jemand anders sprechen. Man müsste eher, entweder du kommentierst gar nichts oder brauchst gar nichts zu liken und wenn du nicht mein Fan bist und so oder wenn du sowieso noch nie eine Platte von mir gekauft hast, dann, aber es kann halt jeder antworten und liken und tun. Ich meine, wenn man so so eine Zielscheibe bietet, muss man auch nicht sich wundern, wenn man getroffen wird.
Mhm. Gehen wir noch an Anfang zurück. Du hast gesagt, du hast jetzt, nee, ich glaube fürs letzte Album war es. Da warst du wieder in dem Studio, in dem du Jenseits von Eden aufgenommen hast.
Das war das vorletzte.
War das vorletzte?
Also nicht das letzte jetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern das Gesegnet
genau,
und Verflucht.
Genau, Gesegnet und das ja, ja genau. Quasi dein Comeback eingeläutet hat. Was war das für ein Gefühl, da wieder zu stehen und zu sagen, so zu merken, okay, jetzt hat die Reise aber mal einen richtig schönen Bogen geschlagen.
Naja, da kommen natürlich Erinnerungen hoch, weil das Studio ist noch genauso wie es war. Da steht immer noch dieser Billardtisch im Aufenthaltsraum, wo damals der Joachim Horn kam, mein Produzent und Texter und auch Komponist, der Jenseits von Eden geschrieben hat, und mir dann irgendwann, also kam halt die Erinnerung hoch, wie ich 4 Wochen vorher, also kurz vor, da hat mir Sterbe nicht nochmal draußen, und ich fahre meinen ersten 911er irgendwie mit 250 in die Leitplanke und schlag da irgendwie 20 Mal ein, links und rechts. Auto Fratze, total Fratze, ja. Und eine Woche später, alle haben das gelesen und ich fahre dann von Köln nach Hamburg mit einem, na, dann halt, der eine war weiß, dann mit dem schwarzen, das hab ich mir gerade neu wieder geholt, habe gedacht, naja, sagt er, ja, irgendwann fährst du dich tot. Und das kommt alles, wie ich dann auf den Parkplatz fahre und zu Joachim sage, ey, komm mal gucken, hier, du hast einen Unfall gehabt. Ja, aber guck mal, was da oben steht jetzt. Ne? Dann habe ich mir gleich ein Turbo gekauft. Also das war also noch schneller. Und er sagt, du fährst dich irgendwann tot wie James Dean. Und dann hat das so ein bisschen gedauert. Und am nächsten Tag knallte er mir auf diesen Billardtisch, der heute noch da steht, einfach den Text dahin. Und da stand als hauptoberste Zeile Jenseits von Eden drauf. Da habe ich gedacht, boah. Und wir hatten gerade den Song Aufliegen, warteten nur auf den richtigen Text. Und er hat, glaube ich, 5 oder 6 Texte geschrieben oder 10, ich weiß es nicht. Und die waren alle, wo ich immer gesagt habe, nee, ist es nicht. Ich habe ein bisschen angesungen und gesagt, nee. Und dann kam er mit diesem Text, ich habe nur drauf geguckt und habe gesagt, wow, das ist er jetzt. Ne? Und dann habe ich es drauf gesungen und jeder wusste, dass das ein Mega-Hit wird. Also diese ganzen Erinnerungen kommen natürlich hoch. Ja, die kommen da hoch, alles, was du da erlebt hast. Mein erstes Album habe ich da gemacht, Junges Blut. Also, es ist schon, ja, da kommt viel hoch.
Mit gutem Gefühl oder auch mit so ein bisschen Bitterkeit?
Nee, bei mir immer gut. Bei mir ist immer, ich bin ja überhaupt nicht nachtragend, ne? Noch nicht mal mir selber gegenüber.
Sehr gut.
Ja, nee, sonst hätte ich mir ja schon längst die Kugel gegeben. Also ich kann bei all dem, was ich verbockt habe. Also aber trotzdem, ich bin halt jemand, der, ich sehe nach einer gewissen Zeit nur noch die positiven Dinge. Mhm. Und das ist, glaube ich, meine Stärke. Ich sehe gar keine negativen Dinge, die lösche ich irgendwann. Ja, also auch das ist auch so mit Freunden. Manche Leute sagen, Mensch, der hat dich so verarscht und jetzt redest du wieder mit dem. Ich sage, ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und wenn er die zweite nicht, dann gib ihm noch eine zweite. Also ich bin so, weil ich auch so viele Chancen bekommen habe.
Viele zweite Chancen.
Ja.
Und du hast sie aber genutzt. Jetzt kommt die Tour. Ja. Dann hoffentlich nicht das Karriereende, aber machst du irgendwann deinen Traum wahr, mal unterm eigenen Olivenbaum sitzen?
Auf jeden Fall.
Und in die italienische Landschaft gucken irgendwo.
Jörg, deswegen mache ich das ja auch. Ich kann mich ja noch nicht zur Ruhe setzen. Ich sag dir mal was. Es hat sich natürlich, weißt du, von 1984, meinem Nummer 1-Hit und meinem, wo ich Millionen verdient habe, ja. Bis heute ist eine lange Zeit gewesen und ich bin froh, dass Jenseits von Eden also mir immer geholfen hat, meine Brötchen zu kaufen und meine Miete zu zahlen. Auch in schlechten Zeiten. Man konnte immer mal irgendwo auftreten und Jenseits von Eden singen und dadurch die Miete bezahlen. Ja. Also ich hatte schwere Zeiten. Ich habe 2 Insolvenzen hinter mir und du musst dir auch vorstellen, es gab viele Freunde, die mir auch geholfen haben und denen ich auch alles wieder zurückgezahlt habe. Und es gab aber auch, Zeiten, da wusste ich nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, da habe ich meinen Flaschenpfand zusammengesucht, damit ich mir mal ein Frühstück kaufen kann. Ja, also das ist wirklich so, dass es, ich bin kein reicher Mann. Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Geld zu verdienen und so. Das ist meine Rente und die Songs, die ich schreibe, ja, für die wundervollen Kollegen wie Roland, wie Andrea Berg oder Howard Carpendale jetzt, für Andrea, für Howard habe ich jetzt auch was gemacht. Also, und andere Künstler auch, das ist meine Rente. Und ich musste erstmal ganz viel Schulden abbezahlen jetzt von dem Ganzen, was ich jetzt verdient habe. Und da bin ich auch stolz drauf, das habe ich gemacht, weil das war immer mein, ganz wichtig für mich, schuldenfrei in die Kiste zu gehen, ja, irgendwann. Und jetzt sieht's ja sogar so aus, als wenn ich sogar noch mit dem dicken Plus irgendwann mal beerdigt werde. Und das finde ich sehr, sehr schön. Aber daran will ich jetzt gar nicht denken, sondern ich denke wirklich daran, noch so lange zu arbeiten, bis ich mir dieses Häuschen leisten kann. Diesen kleinen Landsitz muss nicht groß sein, aber die Hunde und die Pferde müssen mit. Mhm. Und
Simone nehme ich an.
Ja, sowieso. Ohne sie hat das alles keinen Sinn.
Ja. Nino, ich finde ganz toll bei dir, dass du so offen über all das sprichst. Danke dir, dass du da warst.
Ich wünsche dir
eine ganz tolle Tour. Genieß es einfach.
Ja, mache ich.
Dankeschön. Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.